Diese Folge wird von Josera unterstützt. Josera macht Pferdefutter und das schon seit Jahrzehnten. Josera, das steht für einen ganzheitlichen Ansatz und den Ehrgeiz, immer besser zu werden. Besser fürs Pferd. Und jetzt geht's los.
Und dann bin ich auf Tante gestiegen und dann habe ich gedacht, oi, oi, oi.
Ich hatte natürlich offiziell gar keinen Auftrag, einen Hengst zu kaufen.
Und dann dieser hohe Vollblutanteil. Also da kommt wieder der Züchter in mir durch.
Aber das zeigt schon, dass man nicht unbedingt beim Bundeschampionat immer ganz vorne stehen muss, um später eine Weltkarriere zu machen. Ne?
Und so kam Dante Veltino als großes Glück für das Dressurpferdeleistungszentrum Lottbergen und schlussendlich sicher auch für Therese Nielsagen.
Das ist tatsächlich immer noch das erste Pferd, was ich jeden Morgen reite.
Erzähl mir was vom Pferd. Journalismus meets Podcast.
Ja, ganz herzlich willkommen zu Erzähl mir was vom Pferd. Von welchem Pferd? Es geht um ein Pferd. Ich glaube, das ist schon klar geworden, über das wir euch heute alles erzählen wollen, was ihr wissen könnt, sollt und müsst. Wir wollen wir uns erstmal vorstellen. Wir, das sind Anja Nehls und
Jan Tönjes.
Wir sind beide Journalisten, kennen uns schon lange und haben natürlich hart recherchiert über dieses Pferd, um das es heute gehen soll. Ein Pferd, ein Hengst, schwarz, 19 Jahre alt, erfolgreich im Sport und in der Zucht, Dante Veltino. Jan hat sich das gewünscht, das muss ich jetzt ja mal dazu sagen. Warum, Jan, muss das unbedingt Dante Veltino sein?
Ich könnte es mir ganz einfach machen und sagen, ganz einfach, weil er ein tolles Pferd ist. Aber das alleine reicht natürlich nicht. Dantes Weg, also Dante Veltino-Fans nennen ihn ja nur Dante. Und Dantes Wege und meine Wege haben sich immer wieder gekreuzt. Und zwar das erste Mal schon vor 17 Jahren. Und weil er momentan im nationalen und auch im internationalen Sport immer mehr als Zuchthengst ins Gespräch kommt, aber eben auch sportlich ja so ziemlich alles erreicht hat, fand ich das einfach einen guten Ansatz mal zu sagen, lass uns doch mal das Leben so eines Zuchthengstes, eines Deckhengstes im Sporteinsatz parallel beleuchten, weil das, glaube ich, auch ganz viel sagt über den Stand oder wie man heutzutage moderne Pferde züchtet.
Ja, das sagt der Zuchtnerd, genau der Richtige. Ne? Also seine Nachkommen sind im Moment, glaube ich, wirklich auf allen Dressurplätzen weltweit ganz, ganz vorne. Und ehrlich gesagt, Jan, ich habe ihn auch gesehen live und zwar schon 2012 beim Bundeschampionat. Ich kann mich noch dran erinnern, ich fand ihn toll. Ich fand ihn vor allen Dingen deshalb toll, weil er unserem Pony, was damals auch auf diesem Bundeschampionat unterwegs war, so ein bisschen ähnlich gesehen hat. Gut, aber kleiner Exkurs, da sah er natürlich noch nicht so aus, wie er dann am Schluss ausgesehen hat. Aber jetzt soll es um die Nachkommen gehen.
Ja, also man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Fangen wir oben an. Jagerbomb von Becky Moody, von der Britin. Das ist der amtierende Weltcupsieger. Und das sieht auch so aus, als würde Jagerbomb mit Becky Moody auf jeden Fall auch bei den Weltmeisterschaften in Aachen im August an den Start gehen. Und der war ja auch schon bei den Olympischen Spielen in Paris am Start. Da war er im Finale und da ist er gegen seinen Vater an den Start gegangen. Ich weiß nicht, ob es das überhaupt schon gegeben hat. Bei Olympischen Spielen glaube ich nicht, dass Vater und Sohn im Olympischen Finale miteinander konkurriert haben. Dann hatten wir ja die wunderbare Folge rund um den Weltcup mit Raphael Netz. Und wen reitet er? DSB Dieudonné. Und wer ist der Vater von Dieudonné?
Dante Veltino.
Dann hatten wir gerade in Hagen Horses and Dreams das 20. Mal dieses große Dressurturnier auf dem Hof Kasselmann. Und wer hat da wirklich die Fachwelt begeistert?
Dantes Pearl. So ein tolles Pferd. Das ist wirklich was, da kann man hingucken und denken, weiß ich nicht, es fliegt.
Ja, also und es ist eben ganz viel Dante da auch drin. Ne? Die ist wunderschön, die ist auch schwarz, die trabt und galoppiert wie das Gewitter und hat unwahrscheinlich Talent für die versammelnden Arbeiten. Und das wird sich jetzt im Laufe der Folge dann auch zeigen. Wir haben ja mit verschiedenen Leuten gesprochen. Die hat auch diesen Saft, diesen Draht, diesen Ehrgeiz. Und das zeichnet unter anderem Dantes Pearl aus, aber auch gibt ja auch noch viele, viele andere. Also man könnte jetzt irgendwie Namen an Namen rein. Aber man kann vielleicht mal statistisch sagen, allein im Jahr 2025 gab es in Deutschland 201 Nachkommen im Sport, die immerhin 168.800 Euro Jahresgewinnsumme zusammengebracht haben, nur im Dressurbereich. Es gibt sogar 2 Vielseitigkeitspferde und 11 Springpferde von Dante Veltino. Aber natürlich ist er ein Dressurpferd und 614.000 Euro haben seine Nachkommen allein schon im Sport insgesamt verdient.
Wahnsinn. Er selber hatte ja seinen letzten Auftritt in Paris, ne, vor der Kulisse von Versailles im Olympischen Kürfinale 2024. Ich habe ihn auch gesehen in Paris. Doch, das letzte Mal. Sein sportliches Ende war das ja sozusagen oder sein sportlicher Abschluss. Und das alles wollen wir uns in dieser Folge von Erzähl mir was vom Pferd mal ein bisschen genauer angucken. Und du, Jan, hast mit einigen Menschen gesprochen, die Dante auf seinem Lebensweg begleitet haben, richtig?
Ja, ganz genau.
True Cases.
Unser True Case ist, wir haben es gesagt, Dante Veltino. In diesem Jahr 2026, 19 Jahre jung, ein Oldenburger, ein Rappe.
Ja, aber ein Oldenburger schon, aber der ist nicht im Oldenburgischen geboren.
Nein, das stimmt.
Werbung.
Na, gehört ihr auch zu denjenigen, die jeden Tag mindestens eine Viertelstunde darauf verwenden, die Futterdosen für den nächsten Tag vorzubereiten? Kräuter, Aminosäuren, Mineralstoffe, Vitamine. Und liest ihr dann auch gefühlt jeden dritten Tag noch einmal diese kleingedruckten Zusammensetzungen, um ganz sicher zu gehen, dass eure Pferde optimal, aber nicht überversorgt sind? Ja? Herzlich willkommen in meiner Welt. Ich habe da aber einen Tipp, der euch einiges an Zeit sparen lässt. Und ihr könnt trotzdem das gute Gefühl haben, euer Pferd mit allem versorgt zu haben, was es braucht. Josera. Da gibt es alles aus einer Hand. Josera bietet nämlich nicht nur eine große Produktpalette an, es gehört zum ganzheitlichen Konzept, dass die Fütterungsempfehlungen sogar schon auf der Webseite erklären, wie ihr was miteinander kombinieren solltet. Josera hat mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Herstellung von Pferdefutter und ist immer bemüht, für alle Ansprüche des Pferdes umfassende Konzepte nicht nur bereitzustellen, sondern sie auch kontinuierlich weiterzuentwickeln, zu hinterfragen, besser zu machen. Im eigenen DLG-zertifizierten Labor wird alles untersucht, was in den Markt geht. Natürliche, pferdegerechte Rezepturen gehören dabei genauso zur Firmenphilosophie wie der gewisse Pferdeverstand, den es einfach braucht. Das merkt man. Und das finde ich gut. Guckt doch einfach mal unter josera.de vorbei. Danke, Josera, für die Unterstützung dieser Folge.
Olaf Bahls, das ist der Züchter und er lebt in Mecklenburg-Vorpommern, um präziser zu sein, in Vorpommern. Da gibt es den kleinen Flecken Vogtsdorf, das liegt irgendwo zwischen Dummersdorf und Greifswald, dass man eine Vorstellung hat. Ganz in der Nähe, 4 Kilometer entfernt, hat er mir verraten, lebt und trainiert die Vielseitigkeitsreiterin Marlin Hottop-Hansen. Das heißt, die Ostsee ist also auch nicht so ganz weit weg, aber das Oldenburger Zuchtgebiet, das ist schon ganz schön weit weg. Und da wollte ich zuerst von Olaf Bahls wissen, wieso eigentlich Oldenburger züchten in Vorpommern und wie ist er an die Stute, an die Mutter von Dante Veltino gekommen, an die Riana vom Welthits 2 aus einer Nobelroi-Mutter. Nobelroi ist Vollblut.
Und nicht nur das, diese Nobelroi-Stute hat einen Sohn, der einmal Bundeschampion war, aber bei den Springpferden, Lumos. Später hat er in Mannheim einmal die berühmte Badenia, das schwerste Springen beim Maimarkt-Turnier in Mannheim, gewonnen. Und eine Tochter, eine Vollschwester zur Riana, heißt Rivera de Hues. Und die ist für Frankreich unter Jessica Michelle Bolton bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen am Start gewesen. Wie kommt man an eine Stute mit solch einer Verwandtschaft?
Zu der Stute Riana bin ich 2003, habe ich den Entschluss gefasst, ich wollte mich züchterisch verstärken und bin dann nach Lemwerda zur Fohlenschau auf den Soschatzen Hof gefahren und bin dort fündig geworden. Mir schwebte so eine Stutfohlen vor mit einem doch ziemlich hohen Vollblutanteil, weil ich absoluter Fan davon bin und bin dann tatsächlich dort noch für mich bedeutend.
Okay, das heißt, wirklich als Fohlen entdeckt und dann, wie ging der Weg der Stute weiter? Hat die dann noch eine Leistungsprüfung gemacht oder dreijährig das erste Mal gedeckt oder wie ging es dann weiter erstmal?
Ja, genau. Die Stute, die haben wir dann dreijährig belegen lassen von dem Hengst dann Nummer 1 und auch die Leistungsprüfung dreijährig gemacht. in Vechta, ja, eine super Leistungsprüfung tatsächlich. Und da waren dann auch schon gleich die ersten Kaufinteressenten, die da auch sehr viel Potenzial in der Stute erkannten. Aber wir hatten damals gleich gesagt, die ist unverkäuflich. Und wir waren natürlich sehr gespannt, wie sie in der Zucht einschlägt. Und das war natürlich die richtige Entscheidung.
Warum die Idee Danone zu benutzen? Was war denn da der Hintergrund?
Ja, also der Hengst, der gefiel sehr, auch eine super tolle Typausprägung, das richtige Fundament für meine doch sehr blutgeprägte Stute. Dann auch dieses hohe Maß an Versammlungsbereitschaft. Und das waren so die Punkte. Und dann natürlich auch die Abstammung. Ganz klar, keine Frage. Das hat alles damit reingespielt. Und so sind wir auf diesen Hengst gekommen.
Das heißt, gleich das erste Fohlen waren dann Danone-Fohlen schon.
Ja, genau. Und das war dann sogar der D'Altavertino. Das war ihr erstes Fohlen.
Das war ihr erstes Fohlen. Ah, okay. Ja, stimmt. Logisch. Macht rechnerisch Sinn. Ist immer gut, wenn man rechnen kann, ja. Okay, ich meine, jede Fohlengeburt, das weiß jeder, der dabei war schon mal. Und selbst, glaube ich, die Leute, die das häufiger erleben, das ist immer spannend. Gesund ist ja immer das Allerwichtigste, ist alles dran. Aber dann natürlich auch, was für ein Fohlen, was für ein kleines Lebewesen liegt da im Stroh. Wie war das bei Dante?
Erst einmal, die Geburt ist sehr unkompliziert verlaufen. Das muss man sagen. Und ja, die erste Überraschung gab es dann prompt, dass er natürlich in der besten Farbe geboren wurde, schwarze Jacke. Das war schon mal das i-Tüpfelchen und dann auch ein super langbeiniges Fohlen. Gerade als Erstlingsfohlen fand ich zumindest damals auch sehr ungewöhnlich. Das hat uns sehr überrascht und auch absolut gefreut.
Also Geburt war problemlos, was ja bei einer Erstgeburt auch ein ganz wichtiger Faktor ist. Konnte man da gleich was zu seinem Wesen sagen? Außer, dass er wahrscheinlich wahnsinnig schick war, das kann ich mir vorstellen. Das Gesicht wird er schon als Fohlen gehabt haben. Da wusste man schon, als die Eihöhle ab war. Hässlich wird dieses Pferd in seinem Leben nicht mehr wahrscheinlich.
Ja, also in den nächsten Tagen zeichnete sich das ab. Wir haben ihn, glaube ich, damals am Tag das erste Mal aus Paddock gelassen. Und mein Vater und ich, wir haben es wirklich in dem Moment angeschaut, als er so die ersten Tritte machte, dass das anders war. Das ist irgendwie, uns beiden ist wirklich da ein Lächeln übers Gesicht gebuscht. Wir waren uns von Anfang an sicher, so einen haben wir noch nicht gehabt. Zuvor. Das war sehr, sehr besonders. Und dann ging es ja weiter, diese Fohlenschau, die 14 Tage später war. Wir hatten erst wirklich überlegt, fahren wir mit so einem jungen Fohlen zur Fohlenschau? Macht das Sinn überhaupt? Und wir haben uns dann doch dazu entschieden, weil die Fohlenschau, die war ja knappe 20 Minuten von unserem Stall entfernt. Da haben wir gedacht, das können wir wagen. Und er wurde da prompt entdeckt von Dr. Schleppinghoff. Und der hat ihn mit 14 Tagen für die Elite-Auktion zugelassen. Und das war natürlich eine Riesenfreude für uns. Da war diese Qualität absolut schon zu erkennen. Und das natürlich mit 14 Tagen, wo ja alles erst sich noch zurechtrücken muss im Körper. Aber der hat sich da so toll bewegt. Und ja, das mit 14 Tagen, ich finde das außergewöhnlich. Das war so der erste Rinderschlag. Absolut, ja.
Gut, dann ist natürlich das Schöne, wenn ein Fohlen zur Auktion zugelassen wird, dass man sagt, okay, ich habe eine gute Absatzchance, sage ich mal. Man muss ja auch ans Geld denken. Wie war es dann auf der Auktion selber?
Ja, für uns natürlich absolut aufregend. Ja, Neuland, noch nie vorher an der Auktion teilgenommen. Das war alles mega aufregend. Aber auch, wir waren da sehr fokussiert. Und dieses Fohlen hat sich da ausgesprochen gut gezeigt, das muss man wirklich sagen, sich super präsentiert. Und dann gab es natürlich den Zuschlag auch für gutes Geld.
Was hat er denn gekostet?
Er kam damals 17.000. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich war ein klein wenig enttäuscht, weil ich mir ein bisschen mehr ausgerechnet hatte. Aber da ging es wirklich nur um die Qualität des Fohlens. Und ich weiß noch, als damals Uwe Heckmann dann auch die Sache noch sehr gepusht hat und könnt ihr es nicht erkennen, und dann gab es nochmal so einen kleinen Aufwärtstrend und ja, dann ist er bei 17.000. Aber am Ende war es okay. Das war wirklich vollkommen okay.
Wer hat ihn damals eigentlich ersteigert?
Das ging ganz einfach über Böckmann. Turner Böckmann hatte den ersteigert. Da ist er dann auch in die Aufzucht gegangen.
Dann hört man erstmal nichts. Ne? Dann sind sie Jährlinge irgendwann, ja, sind in der Aufzucht. Wann haben sie erfahren, dass er auf jeden Fall auch wirklich gezeigt wird? Erstmal zur Vorauswahl und dass er dann auch genommen wurde oder sind Sie zur Vorauswahl selber nach Oldenburg gefahren?
Ich bin hier zu Hause doch sehr eingespannt, da ich diesen Hof auch allein betreibe. Das war mir damals nicht möglich, dorthin zu fahren. Wir haben dann Bescheid bekommen, durch einen guten Freund, Michael Taube, der uns dann zur Körung anrief. Ganz hektisch. Olaf, du musst sofort hier ins Auto steigen und sofort herkommen. Ah, der Hengst, der wird gekört und so weiter. Und dann, ja, haben wir das möglich gemacht. In Hektik und Eile und sind dann rüber nach Vechta. Ja, ich sag, das war dann das nächste Highlight. Reservesieger in Oldenburg. Irre, absoluter Wahnsinn.
Gab es dann nochmal in Dantes Karriere so einen besonderen Moment für Sie, an den Sie sich besonders gerne oder intensiv erinnern?
Also ich glaube, das war auf jeden Fall das erste Mal in Aachen, als er das erste Mal in Aachen neu gestartet ist und wir das live im Fernsehen verfolgt haben. Das war so ein Moment, Aufregung pur, so viel Emotion, dass man schon bei einer Schnappatmung bekam. Da kann ich mich noch sehr, sehr genau dran erinnern. Das würde ich so als Riesenhighlight ja auch mit angeben wollen. Und natürlich, ja, Weltmeisterschaften, Olympische Spiele, all das, was man so gut es ging natürlich verfolgen konnte. Und das war unbeschreiblich. Das kann man gar nicht in Worten ausdrücken. Nein, dass ich wirklich absolut der Meinung bin, dass Therese Nissan das Beste ist, was Dante Bellino passieren konnte. Das für mich, das passt. Sowas von gut, diese Einheit, die beiden zu einer Einheit geschmolzen sind, also unglaublich.
Oh, was für schöne Erinnerungen. Ich finde es ja auch immer so toll. Also die Züchterin unseres Ponys, das ist ja eine Bekannte von mir, mit der hatten wir noch die ganze Zeit Kontakt und die ist sogar mitgefahren denn immer, als wir zum Beispiel mit dem Pony beim Bundeschampionat waren oder auch später mal bei der Europameisterschaft. Ich finde es toll, wenn man da so Anteil nehmen kann, weil letztlich ohne Züchter keine Pferde, ne? Also und diese innige Verbundenheit von Therese und Dante Veltino, also ich finde, das konnte man sogar so ein bisschen schon im Fernsehen erkennen, wenn man den auf Klipmerhorst gesehen hat. Aber nochmal, Jan, ein Stückchen zurück. Also, Dante Veltino war gekürt auf der Körung, war Reservesieger. Wie ging es dann weiter?
Die meisten oder viele Hengste sind ja verkäuflich auf so einer Körung. Das ist ja einmal, dient es der Zuchtauslese, aber andererseits dann natürlich eben auch dem Markt. Und Dante Veltino steht zum Verkauf. Und jetzt kommt ein Mann ins Spiel, der für Dante Veltinos weitere Karriere ganz, ganz wichtig ist. Das ist Urs Schweizer. Der heißt nicht nur Schweizer, der ist auch Schweizer. Der hat eine Firma, die heißt Swiss Horse Management und die hat sich immer schon mit Pferden, mit Fohlen oder auch Hengsten, allen möglichen beschäftigt. Und der hat eine starke Affinität nach Norddeutschland, Urs, und auch nach Oldenburg. Und durch verschiedene freundschaftliche Beziehungen hat er sich dann sehr eingesetzt für den Erhalt der Pferdezucht von Harley Seifert. Das ist eine bekannte Züchterin. Berühmteste Hengste, die sie gezüchtet hat, sind sicherlich Rubin Royal, dessen Vollbruder Romanov, der ja als Glocks Romanov auch Weltmeisterschaften und so weiter am Start war, und Couleur Rubin mit Ludger Beerbaum. Also für den Spring- und den Dressurbereich berühmte Hengste gezüchtet. Und das stand so ein bisschen vor dem Aus und das war der Moment, wo sich Urs dann engagiert hat. Und irgendwie kam aus diesem Engagement die Idee heraus, ein Dressurpferdeleistungszentrum Lottbergen zu gründen. Dieses Lottbergen, das ist dieser kleine Ort, wo Harley Seifert ihren Hof hatte. Urs Schweizer ist also auf der Körung und guckt in den Katalog und da sieht er nun diesen Rapphengst. Er kennt den Mutterstamm, weil er selbst eine Stute aus dieser Linie hatte und seine Neugierde ist geweckt.
Dieses Pferd sah natürlich so auf dem Foto sehr interessant aus, war vom Stamm, von der Abstammung her. Ich fand auch diese Anpaarung mit Danone, Velti 2, Nobelroa super interessant, der doch relativ hohe Vollblutanteil für ein Dressurpferd von 45% Vollblutanteil war sehr beeindruckend. Aber am meisten hat er mich natürlich überzeugt, während der Körung, die ganzen 3 Tage, wie dieses Pferd sich präsentiert hat. Einfach mit unglaublichem Ehrgeiz, mit einer Energie durch seinen athletischen Körperbau und vor allem durch sein sehr aktiv eingesetztes Hinterbein, was ich gedacht habe, also das ist ja eigentlich nur ein Traumpferd von jeder Seite her, von der Genetik, von seiner Art, wie er sich präsentiert. Er war auch, es gibt die Hengste, die bauen dann doch relativ stark ab in diesen 3 Tagen. Das hat er immer super durchgehalten. Und das hat sich ja später auch im Sport wieder gezeigt, dass der Hengst einfach eine unglaubliche Einsatzbereitschaft hatte.
Hilf mir, war das nicht bei der Versteigerung so ein bisschen so ein Durcheinander oder bin ich da falsch?
Ja, doch, das war eigentlich eine ganz lustige Geschichte, weil ich hatte natürlich offiziell gar keinen Auftrag, einen Hengst zu kaufen da, weil ich war ja auch nicht Geschäftsführer, sondern nur sagen beratende Stimme in dieser ganzen Geschichte. Und der Hengst kam dann natürlich auch zur Auktion als Reservesieger der Körung. Für mich war es mit Abstand das beste Pferd, das damals an der Körung war. Also ich war einfach vom ersten Augenblick an eigentlich völlig begeistert von dem Hengst und großer Fan. Und ja, habe mich dann eigentlich entschieden, dass ich da einfach mal mitbiete auf eigene Initiative. Und wenn das halt dann klappt, dass im schlimmsten Fall, wenn Lottbergen den nicht möchte, halt meine Firma, die Swiss Horse Management, den übernimmt und wir dann eine Lösung suchen, was wir mit dem Pferd machen. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe da bis 130.000 Euro mitgeboten. Und dann wurde mir dann das Geld doch so ein bisschen viel und das Risiko etwas groß. Habe dann aufgehört und dann wurde irgendwie für 140.000 zugeschlagen. So, das war es dann halt. Ich habe gedacht, na ja gut, ich habe guten Willen gezeigt, man hat es versucht. Es hat nicht sollen sein. Und bin dann eigentlich, unterzwischen, lustigerweise ist dann der Baron Peter von der Vor dort eingetroffen, was ja eigentlich der Gesellschafter ist von dieser Besitzgesellschaft aus Hamburg. Und dann habe ich gesagt, so, ich hätte jetzt gerade noch einen schönen Hengst gesehen für Lottbergen, hat leider nicht geklappt. Und dann haben wir uns entschieden, dass wir runtergehen und uns in der Festwirtschaft etwas vergünstigen. Und ich schaue so auf den Bildschirm da in der Festwirtschaft, natürlich wie die Auktion da weiterläuft. Und dann höre ich auf einmal, dass der Hengst wieder reinkommt nochmal, weil es ein Missverständnis gab. Und ja, da gehe ich hin. Naja, gut, das ist jetzt, vielleicht haben da auch ein paar Leute mitgeboten, wo gedacht, die wussten ja teilweise, dass ich in Verbindung stehe mit Lottbergen, wo die gedacht haben, na, da geht der Hengst geht viel höher. Und dann auf einmal ist er jetzt hängen geblieben und bin da eigentlich ganz entspannt von unten da gedacht, naja, dann schauen wir mal, wohin es damals geht. Habe mich eigentlich auch noch nicht unbedingt mit dem Gedanken befasst, wieder hochzugehen. Und dann war das so, dass ich sehe am Bildschirm, wie Dr. Schleppinghoff das Telefon, Handy in die Hand nimmt und dann klingelt es auf einmal bei mir. Und dann sagt, wo bist du denn? Du wolltest doch diesen Hengst kaufen, das ist doch ein super Pferd. Sag ich, ja Wolfgang, das habe ich alles gesehen, das ist so. Ich bin völlig begeistert von dem Pferd, aber ich weiß nicht, ob das so alles mit rechten Dingen zu und her ging. Und ich weiß nicht, wenn die Leute halt das Gefühl haben, sie müssen mehr haben, dann müssen sie halt wieder nach Hause nehmen. Nee, so war das nicht, das war ganz anders. Ich werde das, und hast du das Hinterbein gesehen und weiß nicht was. Also es war dann so, eigentlich Schleppinghoff, sage ich mal, der den letzten Kick gegeben hat, dass ich dann zum Baron gesagt habe, ja, vielleicht sollten wir noch mal hochgehen und müssen es noch mal versuchen. Vielleicht gibt es ja durch diesen Zwischenfall sogar noch einen viel günstigeren Preis. Und ja, dann sind wir da wieder hoch auf die Tribüne, weil angeblich Schleppinghoff hat mir auch gesagt, Uwe hat gesagt, der Hengst kommt erst wieder rein, wenn der Schweiz wieder auf seinem Platz sitzt. Und ja, als wir dann da auf dieser Tribüne saßen, dann kam der Hengst tatsächlich wieder rein und ja, es gab eigentlich gar nicht so viele Mitbieter. Das war eigentlich schlussendlich nur unser lieber Freund Helmut von Vierks, den ich damals, muss ich sagen, wir kannten uns vom Sehen, aber sonst nicht besser kannte. Und ja, und der hat dann eigentlich nochmal tapfer mitgehalten, wieder bis an diese 130. Und dann habe ich gesagt, gut, wir haben es nochmal versucht zum Baron. Also ich glaube, da müssen wir jetzt auch uns nicht verrückt machen mit dem Pferd. Dann hören wir auf. Und dann Uwe natürlich in seiner Hartnäckigkeit und die Schweiz und die Schweiz und die Schweiz. Aber noch einmal und dann hast du noch einmal. Und dann haben wir dann uns entschieden, ja, nochmal 5.000 mehr zu geben für das Pferd. Und so war es dann auch. Und so kam Dante Veltino, würde ich sagen, als großes Glück für das Dressurpferdeleistungszentrum Lottbergen und schlussendlich sicher auch für Therese Nielsagen in den Besitz von Lottbergen.
Bevor sie ihn dann reitet, wird Dante in Lottbergen Deckhengst.
Das war ja so, der Hengst war, sage ich mal in Anführungsschlusszeichen, nur Reservesieger, hat im ersten Jahr ungefähr 70 Stuten gedeckt, aber das war für Lottbergen, die Deckstation war ja eigentlich tot, da war das eigentlich so der Neubeginn, dass wieder ein paar Züchter kamen. Die haben da wahrscheinlich auch nicht unbedingt jetzt gerade die erste Garnitur der Stuten gebracht, wie bei einem Four Romans, der eigentlich von Anfang an sofort mehrere hundert Stuten deckte und auch sehr, sehr gute Stuten gekriegt hat. Und Dante Veltino musste sich seinen Weg so ein bisschen erkämpfen, sage ich mal züchterisch. Also das ging schon so 2-3 Jahre, kam dann auch mit dem sportlichen Einsatz natürlich mit Therese, wo der Hengst immer mehr eigentlich in den Fokus der Züchter geraten ist und dann auch schlussendlich wirklich in großer Menge genutzt wurde. Also das gab schon ein Jahr eben, da hat er jedes Jahr 400-500 Nachkommen bekommen und er hat wirklich dann auch gute Stuten gekriegt. Und am besten habe ich eigentlich immer, da hatte ich doch das Gefühl, bei den ersten Beurteilungen vom Fohlen hat der Hengst immer gepasst, wieder mit Blutanschluss. Obwohl man jetzt vielleicht sagen würde, ein Hengst mit viel Blut, nimmt da mal eine bisschen schwerere Stute oder eine kältere Stute. Das hat eigentlich in meinen Augen bei Dante Meltino nie so richtig gepasst. Also es mussten immer wieder eigentlich Mütter sein, die auch viel Blut hatten. Und speziell gut fand ich immer, hat er auf das Blut von Sandroid gepasst.
Wie ist Dante Veltino privat?
Dass er jetzt als Hengst speziell kompliziert war oder so, das war überhaupt nicht der Fall. Also der war auch beim Anreiten und so eigentlich problemlos. Man konnte ihn schon grell machen, aber das wollten wir ja eigentlich von Anfang an genau nicht. Als noch der erste Auftritt mit ihm am Landeschampionat in Oldenburg, da hatte irgendwo ein Richter, glaube ich, geschrieben, Zirkuspferd auf dem Richterbogen, weil der Hengst einfach relativ von seiner Spannung her und Aufgeregtheit sich einfach nicht so gezeigt hat, wie er das eigentlich hätte sollen. Und da war der Reiter damals, Jan Steiner, war da sehr enttäuscht. Und ich habe gesagt, Jan, mach dir da keine Sorgen, das liegt so ein bisschen in der Natur von diesem Pferd. Du hast einen super Job gemacht. Und eins sage ich dir, wenn die anderen dann wirklich schwer bewaffnet in den Grand Prix reiten, kannst du mit diesem Pferd immer noch ganz ruhig, entspannt in die Prüfung reiten, weil der will einfach immer. Und das ist, ich habe auch vielen Züchtern gesagt, diesen Hengst, den könnte man 20 Mal rausnehmen am Tag und der wäre beim 20. Mal noch genau gleich wie beim ersten.
Und zu diesem Zeitpunkt arbeitet Therese noch gar nicht in Lottbergen, ist noch woanders angestellt.
Also ich denke immer an Therese Nielshagen im Sattel von Dante Veltino und übrigens da zu diesem Bundeschampionat 2012, da war der 5, da hat sie ihn schon geritten.
Ja, genau. Also Jan Steiner hat dann Lottbergen verlassen und Therese, die hat eine etwas eigene Geschichte. Sie kommt ja aus Schweden, reitet ja auch für Schweden und eigentlich hätte sie Jura studieren wollen oder sollen. Auf jeden Fall hätten das ihre Eltern, glaube ich, ganz gerne gesehen. Da hat sie gesagt, ach, bevor ich das mache, würde ich aber gerne so ein Jahr reiten und ich würde mich verbessern wollen und ich würde gerne nach Deutschland dazu gehen. Wenn man Dressurreiten lernen möchte, dann in Deutschland. Da haben die Eltern gesagt, ja, klar. Dann war sie erst im norddeutschen Raum unterwegs, hat bei verschiedenen Leuten geritten und ja, irgendwann ist sie empfohlen worden, als Lottbergen eine neue Reiterin suchte. Man muss sagen, zu dem Zeitpunkt war sie jetzt nicht schon eine Grand Prix-Reiterin mit sonst was für Erfolgen. Sie war Turnier geritten, ich glaube auch schon bis S, aber Grand Prix und selber ausbilden, das war zu dem Zeitpunkt noch überhaupt gar kein Thema. Ja, und dann fährt sie also nach Lottbergen und darf auf zwei Hengsten ihr Potenzial zeigen, darf probereiten und einer davon ist Dante.
Ja, das weiß ich ganz genau. Das war so, ich war in Lottbergen zum Vorstellungsgespräch und da standen zwei Pferde, die ich denn mein Probereiten oder auf denen ich mein Probereiten absolvieren soll. Der eine war Sean Connery und der andere war dann eben Dante Veltino. Das war die beide älteste Pferde hier, so quasi als Reitpferde, so das Reithengste, die waren dann 5. Und erst habe ich schon Connery geritten und das war wirklich ganz toll. Also ganz tolles Pferd, hat wirklich Spaß gemacht. Und dann bin ich auf Dante gestiegen und dann habe ich gedacht, oi, oi, oi. Also das hat sich angefühlt wie, so wie ich mich vorstelle, Lamborghini fahren. Also das war ein ganz besonderes Gefühl. Also es war ja schon, ja, der war sehr elektrisch und so, aber ich bin da abgestiegen und habe mir gedacht so, meine Güte, das muss doch das Gefühl sein, die ein Pferd gibt, was, ne, was ein ganz besonderes Pferd ist. Ne? Und da habe ich wirklich gedacht, so, oh, alleine für das Pferd lohnt es sich, dahin zu gehen, so ungefähr. Ne? So, das weiß ich ganz genau. Das war, sowas habe ich bis dahin nicht gefühlt.
Eine Frage, die ich eigentlich später stellen wollte, muss ich aber jetzt direkt stellen. Wie fühlt sich das an, wenn man mit Dante an der zweiten Ecke der kurzen Seite ist und dann auf die Diagonale abwendet für den starken Galopp?
Oh, das fühlt sich einfach super an, weil man weiß einfach, man kann eigentlich alles geben und man, ja, man hat das einfach das Gefühl, man hebt ab und man kann richtig Gas geben und eigentlich mehr oder weniger sicher sein. Man kann nur mit sich selbst aufrichten, ihm zurücknehmen und dann schön fliegende Wechsel und dann auf die Linie für die Pirouetten. Also das Gefühl beim starken Galopp, das ist wirklich einmalig, muss ich wirklich sagen.
So ein bisschen wie Flugzeug, ja?
Ja, würde ich mir vorstellen. Ja, genau. So, das ist einfach unbeschreiblich.
Wir Außenstehenden erleben oder haben Dante und dich natürlich auf Turnieren erlebt. Wie ist denn der so privat im Training? Also auf Turnieren hat er ja immer diesen Ehrgeiz und diesen Biss und so. Mhm. Ist der zu Hause genauso oder ist der zu Hause ganz gechillt und sagt, naja, da machen wir jetzt mal ein bisschen slow? Oder wie ist der?
Nee, also Dante, muss man auch ehrlich gesagt sagen, der ist zu Hause mehr oder weniger auch so wie auf einem Turnier. Natürlich nicht ganz so quasi aufgedreht, weil er ist in seinem gewohnten Umfeld. Aber das ist einfach ein Pferd, der wollte schon immer gehen. Das war immer ein, wo man sagt, man steigt auf und der fragt so, okay, was machen wir noch und was machen wir noch? Ne? Das muss ich wirklich sagen, so der ist ein unheimlich liebes Pferd. Ne? Also ganz, ganz lieb und ein bisschen macho andere Pferde gegenüber. Also der genießt schon, wenn andere Pferde von ihm Respekt hat. Ne? Also der will schon gerne, glaube ich, dass die anderen vielleicht sogar ein bisschen Angst haben vor ihm. Der droht manchmal so ein bisschen, wenn er an andere Boxen vorbeigeht. Vor allem, wenn ich ihn führe. Das ist ganz speziell. Aber ansonsten ein unglaublich positives Pferd. Und ich muss wirklich, das meine ich auch wirklich ehrlich, ich bin auch noch nie von ihm abgestiegen und habe gedacht, oh, heute war es ein bisschen stur, heute war es ein bisschen zäh, heute war es so, sondern es gibt ja immer was an dem, wo man arbeiten muss, aber es ist tatsächlich jeden einzelnen Tag eine Freude und es ist bis heute auch so. Also macht wirklich Spaß.
Okay, bis heute. Er hat ja seine offizielle Sportpension, aber das heißt ja nicht, dass ihr ihn einfach nur wegstellt und der ein bisschen auf dem Paddock rumläuft, nehme ich an. Oder wie sieht sein Tag heute so aus?
Also sein Tag sieht heute so aus. Das ist einfach für mich ganz wichtig, auch bei so einem Pferd, dass er sich nach wie vor, ja, dass er merkt, er hat eine ganz, ganz große Bedeutung auch in meinem Leben. Und das ist tatsächlich immer noch das erste Pferd, was ich jeden Morgen reite. Ich reite die Montag bis Freitags, also eine halbe Stunde Schritt und dann einfach 10 Minuten, eine Viertelstunde am langen Zügel, ein bisschen so nur aus Spaß. Wir machen keine großen Kunststücke, aber reiten einfach Trab und Galopp, je nachdem, wozu ich Lust habe. Und das ist super, weil somit beginnt mein Tag immer perfekt. Und ich habe auch das Gefühl, wie gesagt, ich finde es traurig, ich will ihm einfach nicht nur abgeben und sagen, so danke für alles, sondern ich weiß nicht, ob es ihm auch so geht. Aber für mich ist es wichtig, dass er, ich weiß ja nicht, ob Pferde so weit denken, aber ich möchte, dass er spürt, dass er noch genauso wichtig ist, auch wenn er keine Leistung bringt im Prüfungsviereck. Ne? Und ansonsten deckt er fleißig, was sehr erfreulich ist. Er wird sehr gut angenommen. Und der deckt mehr als gerne. Also die Tür ist nicht mal zu, dann ist er schon fertig. Also das war auch schon immer so. Und dann eben geht er noch zusätzlich in Führmaschine und ganz viel auf Paddock. Also wir versuchen ihm wirklich ein sehr, sehr, sehr schönes Leben zu bieten und ein Rentenleben, mit dem er auch glücklich sein kann, weil einfach abstellen, das wäre nichts für ihn. Egal, was kommt und so, aber das ist einfach das Pferd, jetzt, wenn wir jetzt gucken auf das Sportliche, was einfach so viele Träume erstmal in Erfüllung haben machen lassen, quasi so. Und das ist unglaublich, was ich mit ihm erleben durfte. Ne? Also angefangen mit der Burgpokal und Louisdor und Grand Prix-Siege und Championate und viele Finals. Und dann, was aber noch wichtig ist, dass sich man einfach so eine Persönlichkeit einfach jeden Tag begleiten darf und ausbilden darf. So diese Freude, das ist einfach, ja, da muss man einfach unglaublich dankbar sein.
Gibt es einen Ritt und eine Platzierung, wo du sagst, das war meine Sternstunde oder die werde ich nie vergessen?
Es gibt, glaube ich, zwei Momente sagen darf. Das eine war in Göteborg, das war kurz vor Reinreiten im Spezial. Da hat das Stadion schon, also das war noch wohlbemerkt vor meinem Ritt. Ne? Also danach war es auch viel, viel Jubel und Rubel. Aber das Gefühl, in ein großes Stadion reinzureiten, wo die Leute dich schon anfeuern, bevor du da bist, also das Gefühl war, ja, unglaublich. Und dann das ganze Turnier da in Göteborg, natürlich vor heimlicher Kulisse und ja, mit den passenden Ergebnissen, das war toll. Und dann muss ich noch sagen, wo ich das schwedische Rekord im Kür gesetzt hat in Riesenbeck bei der Europameisterschaften, da war ich Sechste in der Kür mit 86 irgendwas. Und das war auch wirklich so nach der Prüfung, also das war ein unglaubliches Gefühl und das hat das hat wahnsinnig Spaß gemacht. Und dann gibt es noch etliche Prüfungen aus Aachen. Ich hatte immer das Gefühl, Dante hat Aachen geliebt. Ich liebe Aachen und dieses wunderschöne Stadion. Und wenn die vollbesetzte oder ganz volle Stadion in Aachen jubeln und der ein oder andere Richter noch ein Däumchen hoch macht und so, dann reitet man raus und dann ist man einfach nur richtig, richtig glücklich und denkt, ja, da hat das ein oder andere wirklich gut geklappt.
Wenn Dante ein Mensch wäre, wie wäre der dann?
Oh, er wäre auf jeden Fall nicht ängstlich, schon selbstbewusst. Wenn man ihn nicht kennen würde, würde man vielleicht denken, der ist arrogant. Und wenn man ihn kennt, dann würde man sagen, das ist der liebste Mensch auf der Welt und der würde alles für dich tun.
Das ist ein Kompliment.
Ja, auf jeden Fall.
Dass der Vater mit dem eigenen Sohn im olympischen Finale konkurriert, müsste ich gucken, ob es das überhaupt schon mal gegeben hat. Denkt man da an sowas oder denkt man nur so, diese Britin da mit Jaggerbomb, hoffentlich schlagen wir sie?
Nein, das denkt man überhaupt nicht. Und das war sogar Becky Moody, sie war mit in Riesenbeck als Reservistin für die Engländer. Und da hat Karl Hester mir die vorgestellt und gesagt, guck mal, das ist ein Dante Nachkommen, das ist ein ganz tolles Pferd. Auch jetzt, wo da auch so viele tolle Dante Nachkommen im Sport sind, also das macht uns und mich insbesondere wahnsinnig stolz. Und ich werde so oft von Kollegen angesprochen und sage, ja du, ich habe so ein tolle Dante Nachkommen hier zum Ausbildung und ja, da kommt jedes Mal Freude drauf und wenn ich jetzt auch Dantes Pearl da gesehen habe, jetzt in Hagen, ja, da kriegt man Gänsehaut.
Was meinst du, woran liegt das, dass der sich so toll vererbt? Was gibt der da weiter? Was macht ein Dante Veltino Nachkommen zu etwas anderem als nur ein Pferd, das Dressur geht?
Der hat ja natürlich ein super Pedigree. Ich bin auch ein riesen Danone-Fan und alles hier, was da noch hinterkommt. Und ich denke mir so ein bisschen, was ich vorher gesagt habe über seine Richtigkeit, dass ich wirklich nur niemals von ihm abgestiegen habe und wo ich gedacht habe, oh, der ist stur oder fest oder so, sondern das ist unheimlich lockeres, weiches, ausdrucksstarkes, athletisches Pferd. Ich habe immer gedacht so, meine Güte, wenn er nur ein Drittel davon weitergibt, dann muss er irgendwas, ich meine, das ist immer eine Stute dabei. Das ist klar, die Stute ist sehr wichtig, unheimlich wichtig sogar. Aber ich habe immer gedacht, das kann doch nicht sein, dass er das nicht weitergibt, wenigstens ein Teil davon. Ich meine, der hat ja mit 8 schon eigentlich alles gemacht und mit mir, ich hatte auch nicht mal so viel, also das war das erste Pferd, was ich ausgebildet hat zum Grand Prix. Und der hat selbst mit mir 8-jährig gekonnt. Das weiß ich noch. Ich hatte ja begonnen, mit Klaus Balkenhol zu trainieren. Und der war her und wollte das erstmal so ein bisschen begutachten, ob der mich helfen sollte oder nicht, so nach dem Motto. Und dann habe ich alles vorgeritten, den 8-jährig. Das war vielleicht im Mai oder so. Und dann hat er gesagt, ja, das ist ja alles wirklich ganz prima. Aber eins musst du mir verraten. Wer hat denn das Pferd ausgebildet? Und ich so, ja, das habe ich gemacht. Also er konnte das nicht so richtig glauben, dass so ein kleines Mädchen wie ich, der ein komplettes No-Name, diese imposante Hengst ausgebildet hat. Ne? Und das spricht ja auch mal wirklich für das Pferd. Also ich meine, vielleicht konnte ich damals auch ein bisschen reiten, aber trotzdem, das spricht auch für eine Leichtfertigkeit und eine Intelligenz, weil, wie gesagt, ich habe es auch selbst mit ihm geschafft.
Hat er irgendwas noch an Eigenarten in der Box, hat er immer seine Kuscheltiere dabei?
Also Kuscheltiere brauchte nicht so wirklich. Er wollte immer viel sehen. Ich habe immer vermieden, auf den Turnieren so ganz viele Boxervorhänge. Und Dante ging es immer besser, wenn er viel sehen kann. Der will mitkriegen, was ist. Und dann ist er eigentlich auch immer sehr, sehr billig gewesen auf Turnier, auch in der Box und so. Und fressen tut er sehr gerne, aber wenn er sich, glaube ich, aussuchen dürfen, fressen oder decken, dann würde er immer erst decken und danach fressen, sage ich nur mal so. Dabei ist er doch ein guter Fresser. Und er liebt Möhren. Morgens will er auch immer seine Banane haben. Äpfel frisst er nur, wenn er nichts anderes gibt.
Also lieber auf den ersten Blick sozusagen oder auf den ersten Ritt.
Absolut. Und das ist wirklich ihr Once-in-a-Lifetime-Pferd. Das ist Liebe auf den ersten Blick und diese Liebe hält und dauert an. Und diese Liebe geht sogar tief unter die Haut. Denn das hat Therese mir dann auch erzählt, das wusste ich noch gar nicht. Sie hat tatsächlich sich ein Tattoo stechen lassen.
Ein Bild von Dante?
Nee, das ist der Schriftzug und dahinter so leicht verblasst, schattiert, die Olympischen Ringe.
Och, wie schön. Und wohin?
Auf den Unterarm, auf den linken Unterarm.
Schöne Geschichte, muss man wirklich sagen. Was ist denn für dich das Besondere an Dante Veltino?
Also ich könnte fast sagen, bei mir war es auch Liebe auf den ersten Blick, denn ich habe ihn bei der Körung als 2,5-jährigen Hengst gesehen, das weiß ich noch. Da gibt es immer so ein paar Reihen, die sind den Journalisten vorbehalten. Also Pressetribüne wäre jetzt ein bisschen großes Wort, aber in dieser großen Auktionshalle beim Oldenburger Verband in Vechta, da saßen wir dann alle und das ist dann auch immer so ein ganz internationaler Trupp. Da sind vor allen Dingen große Pferdezuchtnationen, eben dann auch viele holländische Journalisten. Und die haben sich alle totgelacht. Die haben gesagt, dieses schwarze Pferd da, den kören die, den prämieren die. Jetzt wird der auch noch Reservesieger. Und ich habe immer gesagt, Leute, der ist vielleicht ein bisschen lang. Also er steht ja deutlich im Rechteck und er war damals natürlich muskulär noch nicht so ausgeprägt wie jetzt. Er ist ja wirklich ein Bild von einem Pferd. Ich sage, der hat ein Hinterbein, der fußt ab. Das ist ein Weltpferd. Das habe ich wirklich gesagt. Also im Nachhinein kann man sowas ja mal behaupten und man kann es auch nicht beweisen. Aber ich war wirklich so begeistert von diesem Pferd und die lachten sich da alle tot. Einer wie der andere. Und dann habe ich, das müssen wir vielleicht auch an dieser Stelle mal sagen, eine Zeit lang auch angesagt bei den Hengstvorführungen des Zurpferdezentrums Lottbergen. Und das hat mir natürlich die Chance gegeben, diese gemeinsame Entwicklung. Ne? Therese hat es vorhin gesagt, bis 8-jährig ging der Grand Prix und das hat sie eigentlich alles ganz alleine gemacht. Und Klaus Balkenhol konnte das gar nicht glauben, dass so ein kleines Mädchen, wie Therese gesagt hat, das allein hingekriegt hat. Und sie sagt ja auch, das habe ich nicht alleine geschafft, sondern das habe ich nur geschafft, weil Dante so ein tolles Pferd ist. Und diese Entwicklung zu sehen, bis hin zu den Olympischen Spielen in Tokio, wo er dann in der Kür, weiß ich auch noch, sehr ehrgeizig war. Und wenn er so ganz viel Dreif hatte und so ein bisschen an war, dann konnte er in der Passage hinten so ein bisschen zuckig und leicht im Hinterbein sein. Das muss man natürlich auch bewerten. Das haben die Richter für mein Dafürhalten sehr, sehr streng bewertet damals. Vor allen Dingen im Verhältnis zu anderen Pferden, die ganz andere Fehler und auch Spannungsmomente vor allen Dingen gezeigt haben, dass sie für mein Dafürhalten nicht ordentlich genug geahndet hatten in ihren Noten. Und ich weiß noch, dass ich mich da auch mit der Chefrichterin, mit Katrina Wüst, mit der hatten wir ja auch schon unseren schönen Podcast, die Folge sei erfohlen. Da ging es ja auch um Kürreiten bei uns. Richtig. Also nochmal nachgucken, empfehl mir was vom Pferd.de. Da kann man die alle finden oder natürlich auch auf allen Podcast-Plattformen. Ja, also mit Katrina, dass ich gesagt habe, boah, sag mal, wieso habt ihr den denn so da weggehauen? Und so, ja, mit der Passage und dem Unlein. Ich sage, ja, aber dieser starke Galopp und diese Wechsel und diese Pirouetten und.
Der starke Trab.
Ja, der marschiert richtig los. Und dann eben bis zu diesem letzten Auftritt in Paris, wo er dann, hatten wir ja anfangs auch schon mal gesagt, gegen seinen eigenen Sohn konkurriert hat. Wenn man das einfach mal überlegt, das Pferd war bei 4 Europameisterschaften am Start. Das Pferd war bei 2 Weltmeisterschaften, 2018 und 2022 am Start und war 3-mal für Olympische Spiele ausgesucht. Einmal in Rio war er dann vor Ort lahm, das kann passieren, aber dann eben in Tokio und in Paris im Finale. Und bei diesen ganzen Championatsplatzierungen, da war er ein einziges Mal 16. Das war die schlechteste Platzierung. Sonst war er immer weit oben, hat Medaillen gewonnen mit dem schwedischen Team, Bronze in Rotterdam und auch in Göteborg vor heimischem Publikum. Also es war schon toll, den immer weiter zu sehen und vor allen Dingen der richtige Moment des Aufhörens. Manchmal hast du so tolle Pferde und dann ist irgendwann der Lack so ein bisschen ab, ich sag mal auch gesundheitlich. Und dann denkst du immer so, oh, hätten die dich letztes Jahr nach dem und dem Erfolg einfach in Rente schicken können. Und das war bei Dante eben auch nicht. Also der ist da immer noch am letzten Tag zu seinem letzten Auftritt in die Kür da rein und ist, genau wie du sagst, der ist im starken Galopp da für eine 10 lang gebrettert, der ist losmarschiert. Also dieser Glanz, dieser Ehrgeiz, den ja die verschiedenen Menschen, mit denen wir gesprochen haben, auch immer wieder genannt haben, der war eben bis zum letzten Moment da, wenn ich jetzt sage, war in der öffentlichen Wahrnehmung, der ist, wie Therese ja auch erzählt hat, immer noch da. Und das macht ihn so besonders. Und dann dieser hohe Vollblutanteil. Also da kommt wieder der Züchter in mir durch. Da sind so viele Sachen drin, die man sich vielleicht nicht unbedingt bewusst macht, wenn man einfach nur ein Pferd kauft. Und ich finde ja, man muss sich mit der Materie Pferd überall auseinandersetzen. Also wir sind alle Futterexperten und alle Reitexperten und ich weiß nicht was. Aber so ein bisschen die Zucht hochhalten, das war mir ein Anliegen in dieser Folge.
Was würdest du denn denken, wenn man den jetzt einsetzt als Vater potenziellen Deckhengst? Für was für Stuten passt er?
Das hat uns ja Urs vorhin schon mal gesagt und da würde ich mich auf dessen Urteil auch voll verlassen, dass er gesagt hat, interessanterweise braucht der schon eine Stute, die dann auch wieder ein bisschen Blut hat. Also diese Idee, ich habe ein hübsches Pferd, ein Pferd, das viel Vollblut hat, 45% ist eine ganze Menge heutzutage, und der veredelt automatisch. Nee, man sagt immer Blut zu Blut. Also so ein bisschen edler sollten sie sein, sonst konnten sie vielleicht schon mal ein bisschen groß und so ein bisschen hölzern werden. Und auch das hat Urs, glaube ich, gesagt vorhin, ja, mit Sandrohitblut hat das für sein Dafürhalten sehr gut gepasst. Dantes Pearl zum Beispiel hat eine Sanamur-Mutter, wenn ich mich nicht täusche. Da haben wir das Blut dann auch wieder.
Also Wahnsinnskarriere. Also wobei ich ja sagen muss, live habe ich ihn gesehen wahrscheinlich dann doch ganz am Anfang, eben als 5-Jähriger und dann als 17-Jähriger nochmal in Paris und zwischendurch natürlich immer ja bei Clipmaus oder im Fernsehen oder so. Also ich habe es schon doch auch verfolgt. Aber dazu, genau zum Beginn der Karriere, fällt mir übrigens eine gute Quizfrage ein. Das wäre doch jetzt an der Zeit, oder?
Dann spielen wir doch jetzt unser Quiz.
Das Quiz.
Und weil du mich ja die letzten Male immer mit so einen ausgefallenen Nerd-Fragen geärgert hast, habe ich gedacht, jetzt gehen wir auch mal so ganz tief in die Details, nämlich zurück zu diesem besagten Bundeschampionat 2012, wo ich ihn gesehen habe. Und da frage ich dich doch jetzt mal, wie hat er denn abgeschnitten?
Also ich hoffe mal, dass er im Finale war, aber sicher bin ich mir da nicht, denn als junges Pferd, da haben ihn nicht alle erkannt.
Ja, da war ein bisschen Druck auf dem Kessel. Nein, war er nicht. Er war im kleinen Finale, er war erst 26., dann war er 23. im kleinen Finale. Und die Noten kann ich dir auch noch sagen. 8-0 für einen Trab, 6-5 für einen Schritt, 7-5 für einen Galopp, dann 7-0 Durchlässigkeit und 7-5 Gesamteindruck, insgesamt 7,3. Also aber das zeigt schon, dass man nicht unbedingt beim Bundeschampionat immer ganz vorne stehen muss, um später eine Weltkarriere zu machen. Ne?
Ich meine, Galopp, was war das?
7,5.
Okay, 7,5 ist ja auch eine ordentliche Note. Freut man sich ja auch, wenn man die auf dem Turnier kriegt. Aber wenn man sich das überlegt, also...
Ja, war so ein bisschen Spannung drauf, so ein bisschen hackig. Ich habe es mir extra nochmal angeguckt, weil ich neugierig war.
Ja, klar. Das ist genau dieser Saft. Aber wenn man sich überlegt, was aus dieser Galoppade dann mit der richtigen Ausbildung, mit der Losgelassenheit geworden ist, dieser starke Galopp, diese Pirouetten. Ich meine, da war ja das Sprunggelenk fast auf dem Boden. So hat er sich gesetzt und trotzdem hat er wegen seines aktiven Hinterbeins, wegen seines Safts, ist er weiter galoppiert, hat den Sprung erhalten. Also genauso, wie man es sein will. Ich glaube, das zeigt eben, dass das Bundeschampionat, also für viele ist das ja das Karriereziel, 5-jährig Bundeschampion zu sein. Das ist ja auch schön, das sei ja jedem gegönnt. Aber wenn man in Sachen Grand Prix denkt, dann ist das halt ein kleiner marginaler Schritt, vielleicht mehr, um den Pferden mal so ein bisschen Publikum und ein bisschen Unruhe am Viereck beizubringen. Also ich nehme dann lieber einen 23. im kleinen Finale oder was das war, als irgendwie so ein Bundeschampion, der dann da irgendwie groß galoppiert, groß trabt, aber irgendwie, wo ich innerlich dann schon ein bisschen geschnalzt habe oder wo ich auch sehe, wie die Reiterinnen und Reiter da teilweise bewaffnet sind, um 5-Jährigen da durchzureiten. Also ist Geschmackssache.
Jetzt darfst du.
Ich habe auch eine Quizfrage, die sich auch rund um Dante Veltino dreht. Dante Veltino ist jetzt ja, wenn man mal als Hengst das sieht, in vierter Generation Donnerhall. Also wir haben Dante, dann haben wir seinen Vater Danone, seinen Großvater De Niro und seinen Urgroßvater Donnerhall, der dann wiederum von Donnerwetter abstammt. Was haben diese Hengste alle gemeinsam?
Weiß nicht.
Die haben alle mal Grand Prix gewonnen.
Ah, alle sporterfolgreich.
Sporterfolgreich und auch wirklich Grand Prix. Das ist das Spannende daran. Und Donnerhall war ja einer der ersten Hengste im Dressursport, muss man sagen. Im Springsport gab es das schon früher, die dann auch wirklich auf Championaten bei Weltmeisterschaften in Rom, bei Europameisterschaften und so weiter am Start waren. Parallel zum Deckeinsatz. Aber da sieht man eben doch, wie wichtig dieser Leistungssport ist. Und wir reden eben von Grand Prix. Mhm. Klammer auf, nicht von Bundeschampionat.
Richtig.
Klammer zu.
Genau, jetzt wo du sagst, ja, alle Grand Prix erfolgreich. Und dann kommt Dante am Ende raus. Tolles Pferd und ist hoffentlich noch lange, lange Jahre im Deckeinsatz, kann man so sagen. Ne? Kann man sich nur wünschen.
Ja, also Therese sagt, trotz allgemeiner schwierigen Situationen wegen der Kosten sind ja die Zahl der Bedeckung allgemein zurückgegangen. Aber Dante hat richtig gut zu tun. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Die Dressurzüchter sind manchmal so ein bisschen ein Volk, das immer nur die junge Hengste und neu, neu, neu nimmt, während die Springzüchter schon immer gesagt haben, ich nehme den Hengst, von dem weiß ich, dass die Nachkommen 1,60 oder 1,50 gehen. Und bei so einem Dante Veltino, das ist eben ideal. Der ist noch in Saft und Kraft. Man weiß ganz genau, was er leisten kann. Und man hat auch eine Vorstellung, wie man ihn idealerweise anpaart. Und dann wäre es ja blöd, dieses Potenzial nicht zu nutzen.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Dann war es das mit Erzähl mir was vom Pferd.
Ja, ne? Genau. Nur noch mal der Hinweis, wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert uns. Liked uns, empfiehlt uns einfach weiter.
Und damit sagen wir Tschüss. Wir, das sind in diesem Falle Anja Nils
und Jan Tönjes. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.